Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften, dem Podcast mit spannenden Menschen aus der Zivilgesellschaft. Und heute habe ich einen Menschen, den wir, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen müssen, denn jeder im Fundraising sollte dich kennen. Herzlich willkommen, Thomas Kreuzer von der Fundraising Akademie.
Ich freue mich, bei dir zu sein, lieber Andreas. Hallo.
Lieber Thomas, du hast gerade so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, eigentlich müsste jeder die Fundraising-Akademie oder dich kennen, denn du bist ja sowas wie ein, darf man das sagen, Urgestein im Fundraising?
Ja, wobei, als ich kam, gab es natürlich schon viele Kolleginnen und Kollegen wie Christoph Müller, Leile, Marita Heibach, Patrick Tapp und andere, Lothar Schulz, die ja auch die Fundraising Akademie damals auf den Weg gebracht haben. Also Gründung des Spendenrats und des Verbandes 93 und dann kam die Gründung der Fundraising Akademie 1999. Also das heißt, da gab es schon Akteure, also die das Feld schon bestellt hatten und einfach auch schon gute Vorarbeiten geleistet hatten und sich auch schon überlegt haben, ne, was brauchen wir und was brauchen wir eigentlich für Curricula, damit wir dann also 99 gegründet wurden und 2000 mit dem ersten Kurs gestartet sind.
Jetzt bist du ja, Thomas, Theologe. Und die spannende Frage wäre, wie kommt ein Theologe ins Fundraising?
Ja, das war damals ganz interessant. Also die Stelle war so ausgeschrieben, dass die also eine ziemlich kunterbunte Anforderung hatte. Es sollte tatsächlich ein Theologe sein. Also das war die Bedingung des Mehrheitsgesellschafters. Zugleich sollte es jemand sein, der eine Ethikqualifikation hat. Das war dem Deutschen Spendenrat wichtig. Und ich hatte tatsächlich formal in Sozialethik promoviert. Und dann ging es auch noch um Fundraising-Erfahrung. Die war gar nicht so ausführlich vorhanden. Ich hatte also für die evangelischen Akademien ein Projekt der Bertelsmann Stiftung begleitet, da Mittel eingeworben, das auch abgerechnet und das war sozusagen also auch größer volumig, aber das war die Fundraising-Erfahrung, die ich mitgebracht habe. Ach, und eine Qualifikation in Öffentlichkeitsarbeit und ich hatte tatsächlich diesen Studiengang zum Kommunikationswirt gemacht.
Wenn man jetzt auf dieses Thema Sozialethik blickt, meinst du, dass das eine kluge Entscheidung war, zu sagen, Sozialethik spielt eine große Rolle in dem Job?
Ja, also wir haben ja bis heute eigentlich die Ethik-Einheit oder das Ethikmodul bei fast allen Kursen ja am Anfang. Deshalb, weil es ja, glaube ich, wirklich eine zentrale Perspektive ist, die sich durch das gesamte Fundraising zieht und eigentlich die großen Debatten in den Kursen sind tatsächlich auch immer am Anfang in der Positionserklärung in dieser Einheit. Und also ich glaube, unter der Hand wird auch noch sozusagen der Kurs oder die Kursgruppe auch noch mit konstruiert. Das ist auch nochmal ein schöner Nebeneffekt. Aber es ist tatsächlich die Einheit, wo die Kolleginnen und Kollegen also für eigentlich alle Bereiche, die sie an dem Tag diskutieren, ob das Mailing oder Face-to-Face, Großspenden oder Erbschaften und Vermächtnisse ist. Also ganz am Anfang von einem Kurs eine erste eigene Positionierung vornehmen.
Ja, ich habe selber damals, als ich studiert habe in den 80ern, das Thema Wirtschaftsethik auch belegt, weil das damals sehr neu war. In der Wirtschaft habe ich nur das Gefühl, dass die Frage nach der Ethik keine Rolle mehr spielt. Im Fundraising ist es ja ungebrochen. Thomas, warum ist das weiterhin im Fundraising ein Thema, wo man doch eigentlich denken könnte, wir im Fundraising würden quasi mit Ethik aufstehen und mit Ethik einschlafen?
Naja, ich habe so den Eindruck, dass das, was wir momentan, wo wir uns hin entwickeln, ist ja sehr stark diese Geberorientierung, also dass wir tatsächlich nach den Motiven von Geberinnen und Gebern schauen, was wollen die eigentlich, was bewegt die, warum spenden die, was haben die für Werte und Das sind meines Erachtens Fragen, die tatsächlich ja mit, also klassische ethische Fragen, die mit der Lebensführung zusammenhängen. Aber natürlich eben auch darüber hinaus, also die Frage, die sich im Fundraising ja auch stellt, in welcher Gesellschaft möchten wir eigentlich leben und in welcher Welt möchten wir eigentlich leben? Wie soll das Geld verteilt sein? Also ne, zwischen uns in der Gesellschaft, wie soll es global verteilt sein? Das sind meines Erachtens ethische Fragen, die sozusagen permanent ja im Fundraising eine Rolle spielen. Also so würde ich auch diese Grundfrage der Ethik auch formulieren, eigentlich nicht, wie sollen wir handeln, sondern tatsächlich, wie wollen wir leben und welches Leben wollen wir führen in unserer Welt.
Hast du den Eindruck, dass sich diese Diskussion in den letzten 10 Jahren geändert hat oder verlagert hat?
Also ich habe schon den Eindruck, dass da eine hohe Sensibilität inzwischen ist. Wir planen gerade aktuell mit den Alumni eine Veranstaltung zum Rassismus tatsächlich im Spendenwesen, ja, weil wir natürlich immer auch doch inzwischen viel schärfer und auch stärker nochmal hinschauen, wie werden eigentlich die Bilder ausgewählt, wie werden Menschen, ne, für die wir um Spenden werben, dargestellt, auch im Verhältnis zu den Helfern. Also ich habe eher fast den Eindruck, dass also manche Debatten irgendwie noch komplett ausstehen, ja. Also und wir, also gerade ja, diese Fragen nach dem Rassismus im Spendenwesen, das in den kommenden Jahren erst uns wieder nochmal richtig damit beschäftigen müssen, weil irgendwie war das implizit immer vorhanden, aber jetzt habe ich den Eindruck, jetzt ne, sagen die Kollegen und Kolleginnen, also wir wollen das jetzt nochmal explizit also auf die Tagesordnung, auf die Agenda bringen und es ist wirklich relevant für die ganze Branche.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, das Thema Feminismus
Ja, auf jeden
spielt
Fall.
eine steigende Rolle. Wir hatten kürzlich einen Podcast zu diesem Thema, was mich dann auch nochmal sehr,
Ich gehört,
sehr
ja.
sensibel gemacht hat. Und ich glaube, die Frage, wie stellen wir Menschen dar, wenn wir Geld sammeln, beispielsweise in Mailings. Und da gibt es ja ganz, ganz furchtbare, erschreckende Beispiele, wie man tatsächlich mit so den klassischen Vorurteilen arbeitet. Und es gibt auf der anderen Seite tatsächlich auch sehr moderne, innovative Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass das eine wichtige Debatte ist, die wir tatsächlich führen müssen. Hast du den Eindruck, dass wir konservativer werden im Fundraising? Wir hatten ja so früher, als ich gestartet bin, das war ja auch so um die Zeit 2000, ja, ungefähr 2000 habe ich mit dem hauptberuflichen Fundraising, glaube ich, angefangen. Nein, 1998. Da waren wir alle so ein bisschen links. Jetzt habe ich das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen konservativer geworden, also werterhaltender beispielsweise. Kannst du sowas auch wahrnehmen oder ist das jetzt nur der Blick eines älteren Herrn?
Ja, verunsichert mich gerade etwas. Wir haben natürlich jetzt, wie du ja weißt, den zweiten Campaigning-Kurs mit einer deutlich jüngeren Generation, die da in den Kursen ist. Die haben natürlich auch, bekommen auch eine Fundraising-Schulung in dem Kurs. Da sehen wir schon auch eine gute Form auch der Radikalität im Blick auf die eigene Lebensführung. Ich meine, das fängt an, ja, was es im Tagungshaus zu essen gibt, um einfach mal sozusagen wirklich diese Kurssituation zu beschreiben, bis hin aber dann einfach auch zu Fragen, also ne, wie soll die Gesellschaft eigentlich gestaltet sein, in der wir leben. Andreas, ich kann das aufs Ganze gesehen nicht, merke ich so, nicht beantworten, aber es scheint mir ausdifferenziert zu sein.
Ja, okay. Lass uns mal einen Blick auf die Akademie selber werfen. 2000 war der erste Kurs, also vor 23 Jahren. Mittlerweile, sag mal, wie viele Alumnis habt ihr? Wie viel Menschen sind in der Zeit durch eure Ausbildung gegangen?
Ja, es sind ja mehrere tausend Absolventinnen und Absolventen in den unterschiedlichsten Kursen. Dann gab es ja sozusagen bei dem fünften Kurs tatsächlich eine Gründung von einem Alumni-Verein. Da sind rund 400 Kolleginnen organisiert und die habe ich den Eindruck, dass die in den letzten Jahren wirklich auch nochmal versuchen, Themen zu setzen und auch nochmal Themen zu diskutieren, die wir also so in der Branche selten explizit hatten. Also zum Beispiel toxische Arbeitsverhältnisse in NGOs, dann die ganze Frage nach der Gemeinnützigkeit, dann, was ich eben gesagt habe, also eine Frage nach Rassismus in den Organisationen. Also die Absolventen und Absolventinnen haben sich ja in den letzten Jahren natürlich haben ihren Weg gemacht, ja, in den Organisationen und sind ja zum Teil jetzt eben auch schon selbst in Leitungspositionen. Das ist ja fast ein natürlicher Vorgang bei einer Organisation, die es irgendwie gut 20 Jahre gibt, ja, dass die also die dann angefangen haben, irgendwann auch in der Leitung landen, klar.
Ja. Gibt es Veränderungen in der Kursauswahl? Gibt es so Themen, von denen du sagst, die sind jetzt im Trend?
Ja, also ich glaube, im Curriculum, das kann man schon sagen, wir haben uns natürlich immer wieder weiterentwickelt und es ist ja einfach, wenn man sich die Anfangscurricula anschaut, ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben. Das wäre ja auch komisch, wenn es so wäre. Wir, also jetzt mal allgemein gesprochen, sehen wir natürlich, dass die Formate kürzer sein sollen, ja, dass inzwischen sozusagen immer auch digitale Module gewünscht werden, ja, wo man nicht irgendwo hinreisen muss, sondern die man also von zu Hause absolvieren kann. Und dann glaube ich, also geht es doch ganz stark auch nochmal um ein Anwendungs- und eben auch Steuerungswissen. Ja. Am Anfang haben wir ja gedacht, wir müssten Instrumentenvirtuosen ausbilden, bis wir dann gesehen haben, dass es ja zunächst häufig darum geht, also die Kolleginnen und Kollegen in der Organisation zu überzeugen, also das, wofür Lothar Schulze dann den Begriff der Institutional Readiness geprägt hat. Ich würde heute sagen, dass also es in einem hohen Maße also um Kompetenzen geht, dass eigene Fundraising in der eigenen Organisation zu implementieren. Also das sozusagen eine der Hauptkompetenzen, die Leute bei uns lernen, ist also diesen Veränderungsprozess voranzutreiben und da etwas zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich. Ne? Natürlich sollen die auch erfolgreich sein und sollen eben auch Mittel einwerben, aber ich glaube, das, was wir geschafft haben, ist die Kurse so zu gestalten, dass wir also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich in einer sehr guten Weise durchnavigieren und begleiten bei ihren ersten Schritten, dass die Implementierung des Fundraisings funktioniert. Das kann man sagen, das da haben wir uns auch wirklich viel Mühe gegeben, auch immer wieder draufgeschaut, immer wieder verändert und das können wir inzwischen, ja.
Ja, das glaube ich auch, dass das eine der großen Stärken ist, denn es dürfte ja mittlerweile jeder, der mit Fundraising sein Geld verdient, jede, die mit Fundraising ihr Geld verdient, wird irgendwann ja mal einen Kurs in der Akademie besucht haben.
Ja, das ist ja das Schöne, dass inzwischen ja zum Teil eben auch die alten Hasen kommen bei Spezialkursen, ne? Ob das Großspenden-Fundraising ist oder CSR oder Stiftungsmanagement, also ja, Datenbanken, das ist eine schöne Entwicklung.
Ja, ich habe ja das Glück, dass ich auch hin und wieder mal einen Kurs geben darf, Thomas, und habe gerade jetzt bei dem letzten Kurs das Feedback von den teilnehmenden Personen bekommen, dass die es unheimlich schätzen, die Vielfalt der Referentinnen, die ihr habt. Also ich erinnere in einem Kurs, wo wir eine Kollegin hatten, die wahnsinnig tough auch nochmal gezeigt hat, wie Strategie in ihrer Organisation läuft. Eine andere Kollegin, die in aller Ruhe und Besonnenheit gezeigt hat, wie sie Großspendenprozesse steuert. Also diese Qualität der Referentinnen, die selber eine wahnsinnige Erfahrung haben. Diese Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, das ist, glaube ich, da eure große Stärke.
Andreas, das sehe ich auch so. Also danke für das Kompliment. Also die Fundraising Akademie ist ein Gemeinschaftswerk, glaube ich. Das kann man so sagen. Also und auch kein Closed Shop. Das heißt, wir haben natürlich immer wieder auch geschaut, dass wir Dozentinnen und Dozenten aus der Praxis bekommen, immer wieder auch neue Kolleginnen und Kollegen. Das hat dann natürlich auch mit dem, also nur ne, langsam, aber sukzessiven Wachstum der Akademie zu tun, dass einfach auch ein Bedarf da war, ja immer wieder, also auch zu schauen, was gibt es an Neuem und wo sind Kollegen, die einfach tolle Sachen machen und die dann auch an die Akademie zu holen und zu binden, ja.
Aber es sind ja alles sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Das ist
Das
ja
ist gut so.
so ein Stück, so ein Bienenstock. Wie kannst du diese viel oder du und dein Team, ihr seid ja eine kleine, schlagkräftige Truppe bei euch in Frankfurt. Wie schafft ihr es, diese vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuhalten?
Naja, also ich glaube, wir schaffen das, glaube nur deshalb, weil der Kontakt zu den Dozentinnen und Dozenten sehr gut ist und wir einfach auch ausführliche Feedbacks auch gerade am Telefon oder in Zoom-Konferenzen immer wieder auch mit den Dozenten machen. Also ich hatte vorhin, bevor wir jetzt hier angefangen haben, auch ein längeres Telefonat mit der Studienleiterin, die in der letzten Woche also einen Kurs geleitet hat und die dann einfach auch erzählt hat, ja, ne, was ist da, was war da gut, wo ne, müssen wir nach bessern, aber auch was sind für Potenziale auch in dem Kurs. Ja, das ist ja für uns auch immer wieder auch toll, sozusagen auch in der Weise das Netzwerk zu erweitern. Also nicht nur, ne, was haben wir für gute Dozenten, ja, sondern einfach auch, also ne, wer kommt da eigentlich nach, ja, und wen muss man im Auge behalten, wo muss man fördern, wo sehen wir Innovationen, wo gibt es gute Projekte? Ja, also ich glaube, das bekommen wir ganz gut hin. Und wenn dann vielleicht bei mir da manchmal die Fäden noch zusammenlaufen, dann mache ich einen guten Job.
Das glaube ich, dass du den auf jeden Fall machst, Thomas, weil du bist ja viel unterwegs, du bist unheimlich präsent. Was man ja auch merkt, dass es uns beiden ja auch nicht immer so einfach fällt, mein gemeinsames
Das
Treffen
stimmt.
zu organisieren. Das ist ja mehr als nur so ein klassischer 9-to-5-Job, den du machst. Was motiviert dich denn persönlich, dich diesen ganzen Anforderungen und Herausforderungen zu stellen?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, dass wir sehen, dass oder dass auch, dass ich sehe, dass durch Bildung Personen andere werden und Organisationen andere werden. Also ne, das gibt ja immer sagen die Runde am Anfang von einem Kurs, ja, wo alle ein bisschen unsicher sind, ne, was ist das hier und was passiert jetzt hier und wo bin ich hier hingeraten? Und dann sieht man aber irgendwann die Potenziale und ne, wie und sagen in den Kursen also Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Spezialisten werden, ja, ne? Der eine fängt an eine Stiftung zu gründen, der andere macht zum ersten Mal sozusagen ein Weihnachtsmailing, der dritte baut das Erbschafts-Fundraising auf und das ist schon eine wirklich ganz besondere Wahrnehmung, ja, also wie sich etwas verändert. Und ich glaube, das ist auch das, alle, also das gilt ja auch für dich wahrscheinlich, also für allen, die sozusagen, ne, mit der Akademie zu tun haben, das zu sehen. Das ist wirklich was Besonderes, auch was sehr Schönes, dass wir einfach diesen gemeinnützigen Sektor, ne, also so mühsam das auch ist, ja, aber ne, gestaltet haben und weiter gestalten und verändern.
Was mir immer auffällt, ich habe ja in meinem langen Leben schon relativ viele Kurse, auch früher ja außerhalb der Akademie gegeben, also noch als ich im Vertrieb war, also gar nicht in der Szene. Was mir immer auffällt, ist diese Bereitschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Kursen, ihr Wissen zu teilen und miteinander zu diskutieren. Das macht, glaube ich, diese Fundraising-Szene so wahnsinnig stark.
Ist, glaube ich, etwas, was also ich habe es zum ersten Mal immer auf dem Fundraising-Kongress erlebt, ja, also, ne, wo manche Kollegen und Kolleginnen, also Dinge erzählt haben, wo ich gedacht habe, meine Güte, das ist ja eigentlich ein Betriebsgeheimnis, ja. Aber das war wirklich eine Kultur, ja. Und ich glaube, das ist das, was die Branche ja immer noch ausmacht, ja, ne, bei allem Kompetitiven, ja, bei allem Wettbewerb, auch bei aller Konkurrenz, dass doch irgendwie klar ist, ich werde also Ansätze selten eins zu eins übertragen können. Und von daher kann ich das erzählen, ja, kann austauschen und bekomme aber eben auch etwas zurück.
Und ich finde, es geht sogar noch weiter, dass Kollegen auch ihre eigenen Mailings mit anderen teilen und auch sagen, komm, du kannst das übernehmen.
Ja,
Ich habe
ganz
gute
klar.
Erfahrungen gemacht. Also
Ganz klar.
tatsächlich nicht so abschreiben verboten, sondern hier ist mein Wissensschatz. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf diese ganze Fundraising-Szene blicken, was ist so deine Einschätzung, wohin entwickelt sich dieses wunderbare Geschäft?
Naja, erstmal glaube ich, haben wir ja sehr viel erreicht. Ja, das
Ja.
kann man sagen. Und ich glaube, da können wir auch alle drauf stolz sein. Jetzt nochmal für die Akademie natürlich auch nochmal, also zum Beispiel die Akademisierung, dass es jetzt auch erste Möglichkeiten gibt zu promovieren, aber auch dann diese Entwicklung in der Breite und auch in den Organisationen tätig zu sein. Ich glaube, das haben wir alle in der Branche mit einer schönen Anstrengung in den letzten Jahren gut hinbekommen. Also was die Entwicklung angeht, das ist jetzt wirklich Zufall, dass ich mit dir spreche, weil eine wesentliche Entwicklung ist natürlich die Philanthropie, würde ich sagen, ne? Also wenn man das ein bisschen holzschnittartig sagen würde, könnte man formulieren, die Organisationen sind natürlich eben sehr stark in der Nehmerperspektive, ja, sehr stark in der Akquisitionsperspektive, sehr stark an den Projekten orientiert, sehr stark auch am Bedarf der Organisation orientiert. Und ich glaube, der nächste wichtige Schritt ist das, was wir die ganzen Jahre schon gesagt haben, aber jetzt nochmal ausführlich angehen müssen, wirklich diese Geberperspektive, also ins konsequent, ins Recht zu setzen, was wollen die Geberinnen und Geber, ja, was sind deren Beweggründe, was sind deren Motive und Motivationen und natürlich die verändern sich einfach in ihrem Gestaltungswillen, ja, die möchten präsent sein, die möchten mitreden, die möchten die Projekte beeinflussen. Das heißt, wir haben also das, was mit dem Stichwort also Philanthropie bezeichnet wird, wenn das tatsächlich also ein Synonym ist, ja, für die stärker Geberperspektive, haben wir es inzwischen also mit Geberinnen und Gebern, aber auch mit der ganzen Generation zu tun, die also nicht mehr nur philanthropisch unterwegs sind, sondern die investieren müssen, die nach Investment schauen, die auch ein Return on Invest oder ein Social Return on Invest möchten und die natürlich immer irgendwelche Formen von Wirkung also anstreben. Und das scheint mir sozusagen eine der wesentlichen Veränderungen zu sein, die wir in den kommenden Jahren angehen müssen. Und also für mich war also so ein zentraler Punkt. Wir hatten den Kurs Advisor Philanthropy, mit dem wir mit Philipp Hof und Michael Busch mit dem Stiftungszentrum zusammen gemacht haben. Und dann haben wir irgendwann gesehen, dass Organisationen, ne, wie Plan, UNICEF, World Vision plötzlich die Großspendenabteilungen in Philanthropie
Ja.
umbenennen. Und ich glaube, das ist programmatisch und das ist eine richtige Entwicklung und das ist auch eine gute Entwicklung, die in den nächsten Jahren ansteht.
Nun seid ihr ja dabei, das Handbuch neu herauszugeben. Wird das Thema Geberperspektive da auch noch stärker eine Rolle spielen?
Also ich finde, es könnte immer noch mehr sein, ja. Also, ne, wir haben ja auch der Fundraising Master heißt ja tatsächlich auch Fundraising Management und Philanthropie. Das heißt also, da haben wir es auch begrifflich eigentlich schon eingeholt, ja. Aber es wird ja, also man kann da immer noch mehr machen. Wir haben nachgebessert.
Eine große Herausforderung für die gemeinnützigen Organisationen ist es ja, Stellen zu besetzen.
Ja.
Und ich weiß, die Akademie
Ja.
hat ja auch einen kleinen Stellenmarkt, wenn ich das
Richtig
richtig
ist so,
beschreibe.
ja. Und zugleich haben wir also auch hier natürlich in einen wirklich deutlichen, sehr spürbaren Engpass, ja, und zu wenig Kolleginnen und Kollegen qualifiziert, die tatsächlich wechselwillig sind zurzeit. Das kann man sagen. Gut, kann man natürlich auch also konstatieren. Anscheinend sind sie auch sehr zufrieden in den Organisationen. Also bei der Fundraising Akademie ist es momentan so, dass die Organisation eben Mitarbeiterinnen entsenden, ja, die qualifiziert werden. Momentan geht es auch nicht anders, ja, weil der Markt, das hat man auch in den letzten 2 Jahren gesehen, wo selbst attraktive Stellen ausgeschrieben waren, die also auf Dauer nicht besetzt wurden. Das heißt also, es ist ein Riesenbedarf da, der zurzeit nicht im Ansatz gedeckt wird.
Was ja eine gute Nachricht für die Qualifikation durch die Akademie ist, weil gerade auch die quereinsteigenden Kolleginnen und Kollegen natürlich eine Ausbildung brauchen, die es ja im Moment in der Dichte und in der Qualität ja nur bei euch gibt.
Das stimmt, ne? Also die haben wir auch. Also ich würde mal sagen, bei einem Kurs von 20 Personen haben wir immer auch noch mal also 2, 3, 4, aber eigentlich nicht mehr, die sich umorientieren. Aber klar, ja, und da gibt es ja auch viele, die wir in den letzten Jahren auch begleitet haben, wer sich das vorgenommen hat, ja, wer also über eine Qualifikation oder eine Berufserfahrung verfügt, ja, die also in Anführungsstrichen passt, ja, als Voraussetzung, geht im Fundraising seinen Weg, ganz klar, ja.
Jetzt vielleicht die letzte Frage an dich, Thomas. Gibt es etwas, was du dir für die Akademie in der Zukunft wünschst?
Ach, naja, gut, ich glaube, wir haben also ich wünschte mir schon nochmal, also mit diesem Arbeitstitel Center on Philanthropy, ja, dass wir nochmal schauen in den kommenden Jahren, dass wir etwas wie eine Art Think Tank nochmal aufbauen für diesen Bereich, wo alle Debatten ja zum Geben, Schenken und Stiften zusammenlaufen. Wir haben das in Münster bei Annette Zimmer, wir haben das auch in Heidelberg an der Universität, wir haben das auch in Basel, aber es gibt sozusagen kein Institut, was tatsächlich also in einer klaren Ausrichtung auf das Geben, Schenken und Stiften sich damit befasst. Das steht aus, und wenn ich mir Wunsch äußern dürfte, wäre es das, ja, dass wir in den kommenden Jahren diesen Weg gehen, wo wir tatsächlich nochmal auch Debatten zusammenfassen.
Ein Wunsch, dem ich mich nur anschließen kann, Thomas. Vielen Dank
ich danke
für
dir,
den Einblick
Andreas.
In deine Arbeit
Dankeschön.
Und danke für das tolle Gespräch.
Ich danke dir.